Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Der 16. Juli 2026. Eine reguläre Folge mit einem regulär wieder in Hamburg seienden Podcasten. Hallo Carsten.
Moin, hi.
Na, hast du noch Wunden von deiner WM?
Ja, geht langsam, blaue Flecken und das merkt man ja erst irgendwie dann später, was einem so weh tut. Am Hüftknochen und auf den Hinternknochen bin ich geknallt irgendwie. Aber
ne, sonst. Beim Warten auf Wind oder wann?
Auch. Aber ich glaube, das letzte Mal, wo wir gesprochen hatten, war ja nur ein Sturm und das ist ja das tatsächlich dann auch schon ein bisschen länger her. Und nachher wurde, ist er dann langsam ausgetrudelt. Pünktlich zum Abpfiff waren dann schöne 12 Knoten Seebrise. Herrlich. Ja, herrlich, wie das immer so ist.
Da redest du aber zum Schluss dieser Folge drüber. Mhm. Ich erzähle es ein bisschen. Was war ja eigentlich ein bisschen kurios, muss man sagen. Ich habe ja schon Infantino-Vibes gespürt. Kommen wir gleich zu.
Ja.
Wir haben heute Themen, wir reden natürlich über Malizia, die fliegende Malizia, die neue. Da hast du dich ja sehr mit beschäftigt.
Hm.
So, du hast ja geguckt, was man aus dem Fliegen ablesen kann. Da wurde ja, knallten ja die Sektkorken.
Ja.
Und Ekstase habe ich gehört, ne? Irgendwie hat. Oder? War das bei der Einwasserung?
Irgendwann war stand Ekstase irgendwo, hier. Ich weiß gar nicht, ob das von Malizia selbst kam. Ich glaube nicht, aber ich habe es. Ja.
Okay, ja. Stille Post. Gutes Thema, weil da sprechen wir auch drüber, über Stand irgendwo. da können wir gleich mal anfangen. Ich war ja letzte Woche dann der Segelreporter und habe ja viel mit Kommentaren zu tun gehabt, weil ich habe zwei Sachen gemacht. Ich habe einmal über den Wal geschrieben.
Hast du nicht gedacht, dass Kommentare kommen, ne?
Also, nein, gar keine.
Nein, überhaupt nicht, genau.
Die sind ja lustig und dann gab es ja diesen Vorfall da in Kroatien mit dieser Fähre, wo leider 4 Menschen gestorben sind, ganz schreckliche Geschichte. Und da gab es Neuigkeiten, weil sich der Skipper geäußert hat und der erste Offizier war ja in U-Haft und es gab neue Erkenntnisse, da habe ich drüber geschrieben. Hui, da müssen wir gleich mal drüber reden. Und dann hat man noch das, ich hätte fast gesagt, schöne Thema Yachtbrenner. Das fand ich ganz interessant. Auch in einem Gespräch, das kann ich noch nicht sagen, mit, ich bin jetzt heute mit Experten, die dann bejahend nicken, die damit zu tun haben, dass Brände auf Yachten so viel zunehmen, woran das eigentlich liegt. Das ist eine Geschichte, die ich im Moment täglich vor Augen geführt kriege, wenn ich mir Fotos angucke und denke, wow, gefährlich, gefährlich. Nee. Kommen wir gleich zu. Wir fangen mal an mit Kroatien, mit diesen Kommentaren.
Mhm.
Also diese Geschichte ist wirklich schlimm. Ich nur mal kurz für die Zuhörer, die es nicht wissen, es ist vor 3 Wochen ist in Kroatien in so einer Meerenge zwischen der 2 Inseln, da ist es ziemlich eng und relativ viel befahren und da fahren so Schnellfähren lang. Und da ist eine Schnellfähre mit, wie man jetzt weiß, ungefähr 32 Knoten Fahrt in eine Segeljacht gefahren. Und da waren 5 Leute drauf und 4 sind tot. Die Segeljacht ist gesunken sofort. Nur der Skipper hat überlebt. Das waren 4 Tschechen. Und also wirklich schrecklich, was da passiert ist. Und bei der Meldung war schon so, dass man... Das ist ja mal so ein, das kennst du ja, so ein Spiel, bringe ich die Meldung jetzt, als ich es gelesen habe, warte ich erst noch ab oder wie machen wir das? Und dann habe ich geguckt, was man da so findet, habe sogar an diese kroatischen Behörden geschrieben und sowas und dann bringst du das raus mit aller Vorsicht und das, was da passiert ist, also die Kommentare ist das, was mich dann wahnsinnig erschreckt, aber nicht verwundert in dem Stand, wenn man einfach nur diese Meldung rausbringt, weil mir das schon seit langem, das weißt du auch, auffällt, dass es immer reflexartig von Segler beschuldigt werden. Also es war gleich, für ganz viele war klar, die Segler sind schuld, ohne zu wissen, was ist. Und dann hat sich herausgestellt, da haben wir auch drüber geschrieben, dass die auf dem gleichen Kurs unterwegs waren. Da war relativ wenig Wind, die sind gesegelt, die waren unter Segeln, hätten die Maschine nicht laufen. Die sind da so relativ langsam dann mit dieser, ich glaube, eine Ozeanis 56.1 war das, sind die relativ langsam da auf gleichem, ähnlichem Kurs, also Kurs, ein paar Grad Abweichung, wie diese Fähre gefahren. Und die Fähre kam halt von hinten mit 32 Knoten an. Und dann wusste man auch schon nach ein paar Tagen, dass der erste Offizier dieser Fähre verhaftet wurde, in U-Haft genommen wurde. Auch weil auf der Fähre was nicht stimmte, nämlich das Radar war ausgefallen, Kollisionswarnungssystem war ausgefallen, der Kreiselkompass ging nicht. Also diese Fähre war offenbar nicht so einen richtig guten Zustand. Und dann gab es auch noch eine Aussage von dem Skipper, der das Ganze erzählt hat. Und der hat gesagt, als wir haben die gesehen, die kam von hinten an. Und als wir wussten, die weicht nicht aus, was sie eigentlich müsste, wussten wir in dem Moment auch, wir können nichts mehr machen. So, das habe ich geschrieben, habe das veröffentlicht. Und das finde ich besonders erschreckend, dass es dann so weiterging. Also ich habe, morgen früh kommt ja meine Kolumne, ich schreibe da, habe da mal drüber geschrieben und mich auch gefragt, doch mal versucht, so rauszufinden, es gibt ja auch Publikationen über solche Gedanken oder Reaktionen von Menschen in ganz verschiedenen Situationen, muss nicht nur im Segeln sein, ist überall so. Warum reagieren die denn eigentlich so? Weil auch da kam, ich habe da ein paar Kommentare zitiert, also wirklich hunderte Kommentare. Ich weiß gar nicht.
Also nochmal, es ging ja weniger um den Vorfall als solches, den hast du ja schon oft, haben wir ja schon lange darüber berichtet und du ja besonders, genau. Sondern jetzt wirklich um die Reaktion, ne? Ja.
Ja, die Reaktion hat mich, also der Vorgang ist natürlich erschreckend. Ich finde die Reaktion so erschreckend von den, wirklich von Seglern, dass sie offenbar ohne den Artikel zu lesen, immer noch sagen, die Segler sind schuld, das hast du halt davon, wenn du stur bist. Ich meine, wir reden über 4 Tote, ja. Das zu kommentieren, finde ich auch ein bisschen, weißt du, er hatte recht, steht auf seinem Grabstein und so ein Scheiß. Und dann noch so, ja, die gute Seemannschaft sagt, man weicht der Berufsschifffahrt immer aus, solche, und dann wirklich mit Idioten rumgeschmissen und wirklich in übelster Weise teilweise. Und wenn man dann, ich habe dann entweder teilweise geantwortet, weil ich denke, ich will das auch so nicht stehen lassen. Dann gibt es so Sachen stille Post. Dann hat nämlich irgendein einen kroatischen Forum geschrieben, die Typen waren überhaupt gar nicht, das waren Tschechen, die durften gar nicht das Boot bewegen. Das verbreitet sich dann in Windeseile, dann das stimmt überhaupt nicht. Dann, die sind seit 20 Jahren in einem Revier unterwegs und die hatten schon Patente. Und dann sind da auch so Kommentare drin wie, die hatten nicht mal ein Patent. So, nein, das stimmt nicht. Und ich habe dann wirklich versucht, nett zu antworten und sagen, nee, das ist alles nicht richtig. So, stimmt nicht. Und denk nochmal drüber nach, mit dem, die waren auf gleichem Kurs und mit dem Ausweichen und. Und die lassen da nicht locker. Dann kommst du, hast überhaupt keine Ahnung, was ist denn mit dir? Die sind zu blöd. Oh. Und ich habe gedacht, woran liegt das? Hast du denn, ich komme gleich mit Erklärungen. Hast du Erklärungen, also eine besonders hat mir dabei sehr, was heißt nicht gefallen, ist ein blödes Wort. Aber war eine zufriedenstellende Theorie oder eine zufriedenstellende Erklärung dafür, dass Leute sowas machen. Kannst du dir das vorstellen, woran das?
Ja, also ich glaube, das ist ja, meine Gott, das ist ja wirklich auch ein gesellschaftliches Problem, ne? Oder ich meine, ich habe ja auch das Gefühl oder davon, daran wird ja nur noch viele erforscht, oder ist ja auch nur noch kein Geheimnis mehr, dass vieles, was heutzutage so schief läuft, auch damit zusammenhängt mit Social Media und dass sich Leute halt das Maul zerreißen in der Anonymität, und da scheint ja irgendwie was getriggert zu werden. Und das ist ja.
Ja, Moment, Anonymität ist auch nicht richtig. Ganz viele schreiben mit Klarnamen und du siehst, wie die auf ihren Booten stehen. Ja,
das ist. Ja, aber das. Okay, das ist schon nochmal eine andere, aber dass das jetzt wirklich. Ich habe immer gedacht, dass wir sind. Haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass wir so in so unsere Wohlfühlblase im Segelsport ist, aber das ist ja schon, ja, ich weiß nicht, kann man sagen, das ist schon längst nicht mehr. Ich will immer noch daran glauben, dass eine höhere Prozentzahl, sag ich mal, vernünftigerer Menschen da unterwegs ist in diesem Umfeld, aber Ja, eigentlich sagt es das Gegenteil aus, was du gerade sagst. Oder sind halt überproportional laut. Das gehört ja auch damit dazu, dass Menschen, die sich so äußern, eben ja einfach dann nochmal lauter sind und einfach auch viel und aggressiver sind. Und dass man dann auch den Eindruck hatte, ja, es geht ja da alles den Bach über. Kannst du eigentlich nur. Also ich meine, du bist ja immer auch sehr aktiv und antwortest ja auch schon mal gerade auf Social Media drauf. Das habe ich mir eigentlich in den, oh Gott, wer mache ich das jetzt schon, 15 Jahren, das habe ich mir dann wirklich sehr verkniffen. Ja, weil das ja dann auch ein selber halt wirklich runterzieht. Ne? Also da muss man schon
Nö, habe ich gar nicht.
das
Also, was
Content.
ich, was, warum ich das bei Facebook mache, ist, ich finde, das muss man dann klarstellen, weil Leute lesen das und nehmen das auf bare Münze. Deshalb finde ich es immer gut, das was dazu zu schreiben, zu sagen, Moment mal, das ist so nicht richtig, dass wenigstens die, die es wollen, dass die mal eine
Ja,
zweite Sichtweise
ist ja auch
haben.
gut. Ja, ja. Ist
Aber
halt Arbeit und dass man genau, wenn du es machst, das ist, finde ich ja immer cool, aber ich sage ich, ja.
ich habe so soziologische Abhandlungen gefunden und sowas
Sag
darüber, solche
geil.
Sachen. Es betrifft auch Autounfälle. Zum Beispiel Corona ist ein schönes Thema. Dieses, man kann jetzt dazu stehen, ich will jetzt überhaupt nicht dieses Thema Corona aufmachen. Also nicht wirklich so mit was für Maßnahmen getroffen wurde, Maskenpflicht, darum geht es gar nicht. Aber du kannst dich daran erinnern, in der Zeit wurde oft gesagt, es ist nur eine Grippe. Das ist ja nicht mehr als eine Grippe, das ist man erkältet, alles gut. Das passiert aus einer Überforderung, aus einer Angst hervor, dass dich dieses Virus treffen könnte und man sich das vorher so spricht, dass man sagt, ja, das ist ja nicht so schlimm. Das ist für dich, eigentlich machen die es zum Selbstschutz oder zur Selbstberuhigung. Und Selbstberuhigung, wenn man diese Leute, die sagen, ja, da muss man halt ausweichen, nochmal, da war wenig Wind, die sind in gleiche Richtung gefahren, das Ding kam von hinten. Und kurz, um die KVR zu erklären, die da gilt in diesem Seegebiet, anders, was auch aufgeschrieben wird, in Kroatien muss man immer der Berufsschifffahrt ausweichen, das ist Unsinn. Es gibt Gebiete, aber es ist wirklich Unsinn. In Kroatien setzt sich nicht über die KVR weg. Die zählt da. Und es gibt eine es gibt jemanden, der ausweichen muss und einer, der seinen Kurs halten muss. Kurshaltepflicht nennt man das. Das macht übrigens auch total Sinn. Weil du musst deinen Kurs halten, auch wenn du denkst, boah, der kommt aber schon auf mich zu, halte deinen Kurs, damit, wenn der dann ausweicht und du weichst auch aus, dann kann sein, dass er ineinander ausweicht.
Ja, ist ja wie
Wenn
so beim
einer seine.
Fahrradfahren, wenn du so gegeneinander kommst, der eine rechts ablegt und dann hast du.
Genau,
Genau, das kann man sich gut vorstellen,
beide,
total.
beide weichen nach links aus, so ungefähr. Und damit das nicht passiert, gibt es diese Kurshaltepflicht und diese Ausweichpflicht und dass der ausweicht halt und der Kurs hält, den Kurs hält, den einschätzen kann. Und drumherum fährt. So. Das macht man natürlich nicht bis zum Crash kommt, sondern irgendwann macht man das Manöver des letzten Augenblicks. Da muss man jetzt hinterfragen, ob, wenn ich auf gleichem Kurs bin, ich bin ganz langsam, habe keinen Motor laufen, wann mache ich das? Also wann fange ich an? Man muss ich jetzt ein Manöver des letzten Augenblicks einleiten, weil diese Fähre fährt nicht weg. Die kommt mit 32 Knoten von hinten an. Das ist rasend schnell. So, wenn man. Und wenn man dann erkennt, scheiße, die weichen nicht aus, ist es unter Segeln, musst du wahnsinnig Glück haben, wenn es nicht passiert, weil auch was ich gelesen habe, da macht man einen Motor an, fährt das Steuerbord weg, mach mal einen Motor an und stopp mal die Zeit, bis das alles so funktioniert. Mach das mal. Rate ich jedem zu. Das dauert ein paar Minuten und bis dahin kracht es dann schon. Und wenn die früher ausweichen, weiß ich denn, ob ich nicht genau dahin fahre, wohin jetzt diese Fähre ausweicht. So, deshalb macht diese KVR Sinn. Was aber, und alle fangen natürlich mit Seemannschaft und KVR an, ohne sie dann offenbar wirklich zu kennen. Aber es gibt diesen Begriff der Selbstberuhigung. Und das finde ich in dem Kontext irgendwie super interessant. Also, weil, wenn man, also, jeder hat natürlich einen Horror davor, dass einem sowas passiert. Und jeder kennt das. Auch in Dänemark fahren Fähren rum, keine Schnellfähren. Ich weiß das noch aus Schweden, dass da die Schnellfähren rumballern. Und da siehst du einen kleinen Punkt und auf einmal ist dieser kleine Punkt eine riesen Katamaranfähre, die da mit 35 Knoten durch die Ostsee ballern. Und das ist schon, wow, da schluckst du schon, wenn die an dir vorbeisemmeln. Und man weiß natürlich, dass die da sind, alles gut und ist noch nichts passiert, aber trotzdem weiß man, wie schnell das geht. Und jeder möchte natürlich sowas überhaupt nicht, dass man von so einer Fähre überfahren wird. Und diese Selbstberuhigung erreicht man, indem man der Fähre die Schuld gibt, was bei aller Vorsicht, es gibt noch keine, keine Ermittlung, aber die Ermittlungen gehen in Richtung Fahrlässigkeit auf der Fähre. Das sieht auch, was man alles so hört, kriegt und Mitteilung kriegt und sieht das wirklich danach aus, dass die Fähre einfach das ganze Ding verkackt hat. So, das möchte man natürlich erst recht nicht. Wenn du da draußen bist und denkst so, ey, hoffentlich, du vertraust ja dieser Berufsschaft immer, dass sie das können. Und dann kommt so eine Fähre und denkst so, na, hoffentlich ist der nicht irgendwie, hoffentlich schläft der nicht oder hoffentlich geht das dessen Radar und hoffentlich sieht der mich, hoffentlich gucken die überhaupt. Das ist ja auch dieses Ding, diesen, man muss ja ausgucken, ist ja auch in der KVR verpflichtend. Das ist wohl auch offenbar vernachlässigt worden. Die haben dieses Segelboot gar nicht gesehen. Ein 56-Fuß-Boot unter Segeln wohlgemerkt. So, jetzt hast du total, wenn du dir das jetzt ausmalst, dass die da draußen, die Berufsschiffer, die mit 35 Knoten an dir vorbeisammeln, dass die dich nicht sehen, da kriegst du echt Schiss. Und die Selbstberuhigung ist, ich gebe jetzt einfach, und so funktionieren manche Gehirne, ich gebe jetzt einfach diesem Skipper Schuld, die haben es verkackt, weil das passiert mir nicht. Weil ich pass auf.
Ach so, ja, ja, okay. So, soziologisch, weißt du, verstehe ich den Gedanken, ja. Und du sagst,
ich überlege nochmal, ob ich nochmal studieren soll. Untersuchung.
Ja, wäre nicht klar. Nee, aber okay, das kann ich nachvollziehen, weil gerade, was du gerade sagst, ich meine, das ist ja wie beim Autoverkehr, wenn du auf eine Landstraße fährst und denkst, okay, eigentlich habe ich alles im Griff. Aber wenn jetzt der andere da an seinem, aber der gegenüber, der Entgegenkommer an seinem Handy rumspielt und plötzlich kannst du einfach nicht reagieren. Ne? Also ich meine, ich werde jetzt nicht, ist ein schlechter Vergleich, weil man sagt ja auch nicht, okay, ja klar, der ist schuld, aber wir hatten jetzt ja auch so eine Geschichte.
Habe ich vor drei Jahren gehabt, oder vor 2 Jahren, bevor ich nach Kiel gezogen bin. Ich hatte gerade meinen Renault-Bus, den du ja auch hast. Den hatte ich verkauft, also ich habe den in Zahlung gegeben für mein neues Auto und einen Tag vor Abgabe komme ich morgens von der Kita und in der Kurve kommt mir auf einmal in der Kurve ein Auto, ein kleiner Ford Fiesta, genau in mich reingefahren. Der verlässt einfach seine und fährt auf meine Spur. Ich konnte noch, zum Glück noch, Anja, wie hast du das denn noch hingekriegt? Ich habe irgendwie geistesgegenwärtig, bin ich auf den Bordstein gefahren, habe mir das ganze Rad vorne zerschlagen, es waren 5.000 Euro an meinem Auto. Der Typ ist an mir vorbeigeschrebbelt, den hat nichts erwischt, den habe ich hinterher auch gestellt. Der hatte sein Handy verloren, ist runtergefallen und der hat im Fußraum gesucht. Und ich habe gesagt, hör mal, mach das nie wieder. Wenn du mir mit deinem Fiesta in meinen Bus reingeknallt wärst, ich habe deinen Rücken gesehen von oben, wie du unten gesucht hast. Der war unterm Lenkrad. Ja, so.
Weißt ja, aber du? Und, genau, aber das ist.
Ich habe auch mal.
Du bist ja dann auf der Landstraße, bist du tot, ne? Genau. Und du wirst jetzt danach auch nicht, trotzdem, für Eskern, ob das Beispiel so gut ist, weil du wirst jetzt danach nicht auf Social Media gesagt haben, was wäre denn jetzt analog dazu, alle Autofahrer sind schuld oder
da kennt man auch, weil
alle Linksfahrer sind schuld. Stimmt. Aber ich kann das nachvollziehen. Stimmt,
da wird, ne? Da also wird man sich selbst beruhigen, weil du sagst, sagt man, das mache ich nicht nach dem Handy suchen.
Genau. Klar. Aber weil die Geschichte ist ja jetzt nur gerade, guck mal, ich habe gestern drüber geschrieben, hattest du ja auch schon wir haben auch schon öfter drüber geschrieben, über diesen Vorfall da am Bodensee, ne, wo ein Motorboot halt über den Segler drüber gefahren ist und da hat man auch, wie kann so, also es ist ja immer, ich meine, das ist jetzt Berufsschifffahrt mit der Schnellfähre, da ist jetzt einfach, was heißt einfach, da ist halt ein schnelles Motorboot mit einem Segler kollidiert, passiert auch öfter, das hast du auch nicht im Griff, und mit einer Geschwindigkeit, wo der Segler nicht ausweichen kann, der Mann ist noch von Bord gesprungen und die Frau ist leider gestorben. Und jetzt geht es nur darum, hast du ja eben auch schon gesagt, geht ja um Ausguckpflicht. Und aber die erstaunliche Wendung dieser Geschichte ist jetzt quasi, dass da jetzt ein Mordprozess irgendwie draus wird. Und
Wahnsinn,
die haben das alles komplett neu, wird nochmal neu aufgerollt. Deshalb die Richterin hat das irgendwie verwiesen. Das wird jetzt an ein Geschworenengericht, weil dann auch der Sachverständige ist. Also, das ist jetzt eine andere Geschichte eigentlich, aber es geht ja um eine ähnliche Angst. Und ich glaube, das ist vielleicht das auch, wo man da die Klammer drum ziehen kann. Wenn du auf See bist und auf dem Segler, vom Segelboot bist du halt, oder man fühlt sich verwundbar, nicht nur den den Wettergewalten gegenüber, sondern wenn du dann noch vom Verkehr und verwundbar bist. Also dieses Gefühl, dass, oder wenn man sich das bewusst macht, das ist ja natürlich auch immer so eine Frage, wie geht man denn mit solchen Gefahren, die natürlich im ganzen Leben, sonst bleibst du halt zu Hause auf der Couch und machst gar nichts. Ich sag mal, Segler per se, wenn die sich aufs Wasser wagen, in Anführungsstriche, ist schon mal was anderes, als wenn du nur irgendwie zu Fuß vor die Tür gehst. Also die haben ja schon eigentlich schon mal ein anderes Risiko bewusst, sonst würden sie diesen Sport oder diese Freizeitbeschäftigung gar nicht ausüben. Aber ich kann das gut nachvollziehen, wenn du dann sagst, okay, jetzt fahren da irgendwelche rum und ich hab's eigentlich nicht im Griff oder lässt diesen Gedanken zu. Allerdings daraus dann zu drehen, oder sich besser zu fühlen, dann Kommentare in dieser Richtung zu schreiben. Okay, das ist ja einfach nur eine Erklärung, das ist ja nicht eine Begründung.
Ich möchte dieses Wort lustig vermeiden.
Ja, ja, das
ist. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja, definitiv.
Es gab noch, ich habe so bei Autounfällen, so zum Beispiel am Ende von so einem Klassiker, Stauende reinsemmeln mit 160.
Ja.
Da gibt es auch immer ganz viele, das fährt man auch nicht 160 und schuld. Und du kennst, da wurde auch das genannt, gerade bei Unfällen, dass Leute dann in solchen Diskussionen immer sagen, dass sie seit 20 Jahren unfallfrei fahren. Das kennst du, diesen Ausdruck, ne?
Ja, definitiv.
Und ich hatte dazu gelesen, dass als Erklärung, dass sich auch Menschen oft über ihre Erfahrung definieren in solchen Sachen, also egal, sei es segeln oder Autofahren. Und wenn jemand erklären kann, welchen Fehler der andere gemacht hat, zeigt das gleichzeitig, dass er den selber nicht gemacht hätte. Und es wird eine Demonstration der eigenen, jetzt in diesem Fall, seemännischen Kompetenz. Das habe ich so formuliert. Ich habe Segler definieren sich auf ihre Erfahrung, wer erklären kann, welche Fehler andere gemacht haben.
Blablabla. Für in der Kolumne morgen, ne?
Genau. Und dann habe ich nach dazu passend ein Zitat gesucht und habe gedacht, mal gucken, vielleicht gibt es ja einen guten Kommentar. Ich habe gerade von Unfallfreiheit gesprochen und Segler, pass auf, Sturheit und Pochen auf sein Recht bringt schon in einer Beziehung nichts. Das verstehe ich nicht, aber ich fahre so seit circa 15 Jahren als Skipper in Kroatien, unfallfrei. Man sollte immer das Meer und die anderen Mitbenutzer im Auge haben. Genau, also wirklich wie die Faust das Auge. Wie doll kann es passen?
Was ist das, ne? Ja.
Also, was ich aber gedacht habe, das war für mich ein bisschen versöhnlich, weil ich dachte, okay, das ist keine Boshaftigkeit von den Leuten, also von vielen nicht. Manche sind natürlich einfach Rotzköpfe, muss man auch sagen, gibt es auch immer.
Die einfach provozieren wollen auch nicht. Ich glaube, die können
ich sage seit jeher, der Anteil an Entschuldigung für das Wort, Arschlöcher ist an Land genauso wie auf See. Das ist einfach so. In der Luft ist genau das Gleiche so. Aber die meisten machen das einfach, ich glaube, aus einer, ich weiß nicht, ob es Überforderung ist, aber zum Selbstschutz, weil auf jeden Fall, nee, das will ich nicht, dass mir das passiert. Und wahrscheinlich sind die auch einfach geschockt durch so einen Fall, dass man denkt so, was für ein Horror. Und manche Leute verarbeiten es einfach so, dass das die dann...
Genau.
Deshalb, deshalb war ich ein bisschen versöhnt, weil ich denke, okay, die meisten meinen es gar nicht böse, sondern die wollen sich damit einfach was erklären, was schwierig ist zu erklären.
Wobei ich finde eigentlich, und ich meine, wenn man jetzt wieder darum geht, wer segelt denn eigentlich? Und eigentlich so das Wesen und das Spannende ja an auf dem Segelboot zu sein, ist, dass man eben viele Sachen eigentlich nicht so im Griff hat. Und deshalb dieses rückwärtsgewandte Denken, jo, und das hätte man nicht, und da, klar, man kann später daraus lernen, aber eigentlich macht es wenig Sinn. Du musst ja eigentlich du gehst aufs Wasser. Und das ist ja auch die gewisse Freiheit, dass du eben nicht alles vorausberechnen kannst. Und dann ist eigentlich auch, und wenn du dann eine Stresssituation hast, weiß ich nicht, dann kommt jetzt gerade eine Sturmwolke auf dich zu, dann hilft es ja gar nicht, da irgendwie zu hadern oder irgendwas, sondern du musst einfach in dem Moment reagieren und da kannst du auch niemanden irgendwie vorwerfen. Also es macht ja eigentlich dieses Leben oder den Umgang mit einem Segelboot auf dem Wasser mit den Elementen macht das ja eigentlich aus. Das heißt, eigentlich Menschen, die das machen, die wollen das ja gerne auch. Du hast gerade auf See hast du eben nicht noch weniger diese absolute Sicherheit. Da brauchst du andere Sachen. Deshalb wundert mich.
Hast du dass, nicht, nee.
Eben, dass trotzdem oder vielleicht, ja, dass man so ein. Ja, so eine Ansicht oder auch haben kann, oder es sind eben jetzt nicht die, oder es sind Neusegler oder keine Ahnung, oder nicht welche, die jetzt noch vielleicht unerfahren sind, oder ich würde jetzt mal sagen, so ein so einen eingefleischten Seebuckel, den Salzbuckel, den kannst du da irgendwie auch nicht mit schocken jetzt mit oder solche Diskussionen würde ich da dann irgendwie weniger erwarten. Also bist du eher so einen, der
ja, wenn Leute schreiben, dass sie jetzt 15 Jahren da unterwegs sind,
ja,
dann glaube ich mir das in der ersten Linie. Ja. Dann ist man halt schon.
Ja, so recht. Ja, okay. Aber es ist wirklich ein Phänomen, es ist faszinierend. Ja, aber faszinierend, erschreckend, nervig natürlich auch. Ich meine,
ja, aber wirklich letztendlich, wenn man den Grund kennt, ist es dann schon eher versöhnlich und du sagst nicht gleich, boah, bist du böse. Weißt du, so wenn man denkt so, okay, weißt du auch, das habe ich auch damals bei Corona verstanden, dass viele so Bergamo, ja, das ist so weit weg und so, wer weiß, ob das überhaupt stimmt und so. Da hast du ganz oft gemerkt, dass Leute einfach Schiss davor haben und dann, ja, das ist halt nur eine Grippe und ich habe auch Leute gehört, die haben gesagt, ja, bei mir wird das nicht, ich bin gerade gegen Grippe geimpft, das ist ja ungefähr das Gleiche, die Impfung. Da wird es mich ja nicht treffen und sowas.
Ja.
Oh Gott, jetzt habe ich Impfung gesagt, das werde ich rausschneiden müssen. warte, ich mache einmal, ich sorge mal für ganz viele Kommentare. Impfung, Wahl, Schattenflotte.
Genau. Aber schon mal alle Themen abgehakt.
Liebe Hörer, das ist ein Insider. Wenn wir im Moment über Wale schreiben oder auch die russische Schattenflotte ist auch, dann hat man mit Kommentaren, also da geht es dann auch nicht mehr um versöhnlich, da geht es nur noch, wo man denkt so, boah, die Kerze glimmt aber auch nur noch da oben im Kopf.
Manchmal. Oder noch politisch in der Richtung. Also dann kommt, da weiß man dann auch nicht, da sind dann nicht die Leute, die 15 Jahre segeln, sondern sind auch viele Russentrolle dann dabei. Das kann man
viele Bots, Bots sind das auch. Also,
das sind Automatismen da.
Das sind einfach, aber also.
Schöne.
Ja.
Aus dem täglichen Leben. Halt.
Ja, nein, aber ich finde das mal ganz interessant, weil ich kenne das von mir selber, ich denke, boah, es gibt so viele Idioten. Es ist dann gar nicht mehr so. Wenn man sich das vor Augen hält und sagt, so, warum sie es machen, in solchen Fällen denkt man so, okay.
Ja.
Das hast du auch, ich bin mir ziemlich sicher, die Mühe mache ich mir mal. Diesen Bodenseefall suche ich mir mal auf Facebook raus, ob bei Segelreporter, als du das erste Mal drüber geschrieben hast. Auch da wird jemand schreiben, weich doch aus, wenn du das Motto
benutzt. Ja,
klar. Ja, auch das ist der Horror, das will ich auch nicht, dass einer. Mal ganz kurz, um diesen Fall abzuschließen und deinen Fall nochmal kurz aufzugreifen, das hat man eigentlich gar nicht geplant, aber das ist, Mord ist doch vorsätzlich, ne? Hatte die den extra überfahren oder wovon gehen die jetzt aus?
Nee, aber es geht um darum, dass er eigentlich die ganze Zeit einen geraden Kurs hat, das konnten sie wohl, das bestreitet er wohl auch gar nicht, also dass es einfach nicht gesehen hat, aber also wie gesagt, der Fall, der ist erstmal verwiesen worden. Der Gutachter hat auch was anderes gesagt als vorher. Deshalb ein paar Sachen, die sich da widersprechen. Also weil deshalb hat die Richterin dann das auch eben wohl den Fall abgegeben. Aber das ist so jetzt auch alles nicht spruchreif. Aber es ist dann eben, genau, es geht um diese Vorsatzgeschichte in dem Sinn. Aber da juristisch frage ich mich dann nicht näher zu, weil da versuche ich mich dann auch immer an die Vorgaben da eben zu halten, weil das, es ging ja am Anfang tatsächlich um den Vorwurf fahrlässiger Tötung und jetzt ist da eben halt ein möglicher Mordfall ausgeworden und dann, das wird es aber.
Aber Mord, also ich bin jetzt kein Jurist, aber Mord ist in so. Wenn ich mich recht erinnere, ist das immer absichtlich niedere Beweggründe und arglistig.
Ja, genau. Also wie sie da jetzt heißt, genau drauf kommen.
Da muss ja irgendwie extra drauf. Oder
hätte ich das jetzt auch gesagt.
Oder dicht dran vorbeifahren oder so.
Genau, vielleicht aber geht eben, wie gesagt, die Hauptverhandlung beginnt jetzt am 11. August. Da wird genau das eben ausgefochten, aber das hat, glaube ich, das mit denen auch erschreckt haben. Also das hat ja irgendwie mit der Interpretation zu tun, wie dieser Mordvorwurf im Raum steht. Aber das ist eben auch noch nicht bewertet. Aber das ist eine krasse Wendung dieses Falles. Und das Problem ist eben, dass er halt über mehrere Minuten lang geradeaus zugefahren ist auf das unter Segel langsam segelnde Motorboot. Also offenbar, ich glaube, es geht dann darum, ob er diesen tödlichen Zusammenstoß billigend in Kauf genommen hat. Und ob das dann auch Mord heißt, offenbar, dieses Wort steht da im Raum und naja, jetzt müssen die Geschworenen da wohl gucken, ob es da wirklich einen Vorsatz gab. Aber ja, weiß ich. Also ist aber nicht so, ich glaube, dass er irgendwas gegen die Menschen da hatte, sondern habe ich bisher jedenfalls dann nicht rausgelesen. Ist natürlich aber das ist, wo wir von Urängsten sprachen, das ist natürlich die totale Urangst, ne? Dass du freust dich deines Lebens und bist eigentlich aber sehr langsam auch natürlich auf dem Segelboot im Vergleich zu Schnellmotorbooten und
das hatte ich. Ich meine, ich habe mal mein jetziges Boot Gisela, als es noch nicht mein Boot war.
Hey.
Über Gisela sprechen wir gleich immer noch mal kurz.
Hey.
Habe ich das mal in Brandenburg überführt ins Sommerlager. Das war so eine 60 Kilometer Tour über die Havel. Da war ich, weiß ich, morgens früh, im Frühjahr, weiß ich, März, war noch halb dunkel, bin ich rausgefahren oder April. Und dann fahre ich da Breitlingsee nach Richtung Plaue, wo es in die Havel, und kommt aus der Havel so ein, weiß nicht, 35, 30 Fuß Motorboot, so ein typischer hässlicher Plastikeimer, wie sie alle aussehen, die Dinger. Und der bog dann in meine Richtung ein und dann sah der mich, also der muss mich gesehen haben natürlich. Und dann gab der Gas. Und dann denke ich so, sag mal, der fährt jetzt nicht so dicht an mir vorbei. Der wollte mich nicht treffen. Aber der Typ, und der saß lächelnd oben in seinem scheißhässlichen Plastikeimer, guckte mich irgendwie total rotzfrech an und ballerte mit, weiß nicht, 20 Knoten in 50 Metern an mir vorbei. Mit dem 20er Jollenkreuzer, der ganz flach ist, so. Ich bin dann erstmal in die Welle reingefahren, dass sie nicht in die Seite reinschwappt. Und ich denke so, was für ein Arschloch. Und so, und klar, und wenn der sich verschätzt und fährt bei mir rein, da würde ich auch sagen, dann kannst du es auch. Da kannst du auch vorsätzlich sagen.
Ja, definitiv, da hast du recht. Wobei ich glaube eher, ich meine, man hatte das Gefühl, das sind schon zunehmende solche Geschichten, dass die passieren. Aber das hat halt eher damit zu tun, wie mit dem Autopilot umgegangen wird. Und dann hat man halt den Autopiloten an. Und ich meine, dann ist bei Seglern ja gibt es ja auch Crashes, Yachten untereinander. Und geht dann eben mal unter Deck. Früher gab es das nicht. Jetzt sind die Autopiloten werden immer besser, werden auch immer häufiger eingesetzt. Du hast deine Navigationssoftware und das muss man auch immer so sehen. Ich glaube, da wird dann manchmal eben, kommt man dann eben an die Grenzen und das hat sicherlich da auch mit zu tun. Aber das, das sind die Risiken eben auf See und ich, klar, ich, es gibt da genauso für, ich habe übrigens, ich will jetzt nicht dem Schnellfernkapitän da was unterstellen, aber ich habe so Geschichten schon gehört von Frachtern oder so, die sind ja dann auf AIS, dann sollen sie dann Segler sehen und die machen dann einfach mal so einen lustigen Schlenker und um so ein bisschen Angst zu verbreiten. Das gibt verbriefte Geschichten.
Da rate ich kann man googeln auf dem Wannsee, was da so los ist mit denen.
Ach so, okay. Oder genau, sind jetzt nicht die vielen Frachter, aber ich glaube sicherlich.
Die machen sich auch manchmal einen Spaß
draus. Genau, ich kann mir das auch vorstellen. Ich meine Gott, wenn du auf so einer Kiste bist und hast jetzt vielleicht so, also eher so diese. Ja, ist ein langer, eintöniger Job, dann eher so auf hoher See oder in einem Bereich und dann siehst du dann irgendwie so ein...
Das kannst du dir vorstellen, dann überfahre ich halt mal einen Segler oder so.
Nee, ich versuche mich so in so ein, jemanden dann rein zu versetzen, der dann sagt, okay, jetzt mache ich mir mal da irgendwie so einen Spaß oder keine Ahnung. Und Sachen gibt's ja, schreiben wir ja auch irgendwie drüber. Das ist aber natürlich... Das sind Einzelfälle, hoffen wir mal drauf. Und wenn man jetzt davon ausgehen würde, also so wie wir jetzt drüber sprechen, müsste ja andauernd was passieren, ist ja nicht so. Wir haben Sachen, die ploppen natürlich immer mal auf, aber im Endeffekt kommen doch eigentlich alle ganz, ganz gut miteinander klar und die KVRs sind auch irgendwie ganz, ganz okay und selbst beim Regattasegeln funktionieren die Regeln eigentlich. Ja.
Ich habe gerade überlegt, wie ich von dem Thema jetzt auf Helge komme. Mir ist gerade eingefallen, wenn ich das nächste Thema vorwegnehme und dann aufhöre, dann ist es besser, pass auf. Und ich habe eine Überleitung zum nächsten Thema. Wir haben über hohe Geschwindigkeiten gesprochen. Machen wir jetzt gleich auch mit Malizia. Vorher kommt Helge. Von dem ich dich schön grüßen soll, der ist nebenan und macht sein Boot fertig. Morgen geht's.
Ach, cool. Ja, danke.
Jetzt kommt Helge.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch, und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
So, Stefan, hier ist Helge. Ich sitze hier gerade am Fenster meines Hotels beim europäischen Westsystem-Distributor-Meeting und schaue auf die Rhone und sehe bei einem Anlegemanöver, wie es da offensichtlich nicht so ganz perfekt zugeht. Das führt ja oft zu Kratzern oder zu Beschädigungen. Wenn es ein GFK-Boot ist im GL-Code, ansonsten bei einem Holzboot ist es dann auch schon im Holz oder ist es nur der Lack. Oder bei einem Stahl- oder Aluminiumschiff ist es auch die Lackierung. Insgesamt vielleicht nicht so viel vom Blech. Aber da muss man überall irgendwas machen, damit es nicht allzu weit geht mit den Schäden. Erstmal sichern, das heißt, das kann man super mit einem bisschen 5-Minuten-Epoxy im G5 von Westsystem machen. Das ist erstmal eine Sicherungsmaßnahme, dass kein Wasser eindringt oder dass das Stahl anfängt zu rosten. Wenn man dann genauer untersuchen kann, kommt die Frage auf, wie tief ist der Kratzer, wie tief ist die Beschädigung, ist es im Laminat, dann muss da ein bisschen Laminat ersetzt werden, das bei kleinen Sachen kann man das mit einem Glasfaserfüller machen, 402 von Westsystem. Oder man hat das Holz ein bisschen tiefer verletzt, dann kann man ein neues Stück Holz einsetzen. Das sind dann die Möglichkeiten. Aber zuerst einfach mal mit einem 5-Minuten-Epoxy einen kleinen provisorischen Flicken drauf machen sozusagen. Dann zieht da kein Wasser ein und dann ist es gut. Ja. Ich hoffe, das hilft erstmal auf die Schnelle. Dann noch viel Spaß. Tschüss.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
So, danke Helge. Und falls ihr gehört, gute Reise morgen. Der hat letztes Jahr sein Schiff hier zum GK-Klassiker-Treffen gefahren und wollte es dann wieder nach Hause fahren auf den Rhein. Und es wurde immer schlechteres Wetter und das Jahr wurde immer später, stand es im Winter in Friedrichsort. Und Helge musste auch Refit machen, so wie wir alle.
Ja,
der ist auch
hört sich das zu.
So, Refit muss Boris erstmal nicht machen. Boris fliegt, also Malizia fliegt. Wir haben ja letztes Mal schon über die Erstwasserung gesprochen mit Miku aus Lorient. Hm. Und du hast jetzt mal diese Flugvideos analysiert. Kannst du da schon was zu sagen? Ist das? Ich habe lustigerweise von Klapcic gerade irgendwie ein Reel gesehen. Wann geht es eigentlich wieder los, hat die gefragt. Die, weiß nicht, ob die jetzt auch gerade trainiert, aber da flog Malizia so im Malizia-Style. Hm. Das habe ich auch gedacht, weil Malizia war mit dem Popo immer ein bisschen
Du meinst die alte oder jetzt?
Die alte Malizia. Warte mal, hier irgendwas piept. Bin ich das?
Bei mir piept nichts.
Oh nee, das ist, es piept, bei mir piept's. Ich habe mein Fenster auf und unter uns die Eisdiele. Da saugt jemand. Die haben alle Türen auf, weil es zu warm ist. nee, ich habe gesehen, die Klapcic fliegt gerade mit der alten Malizia, also jetzt der 11th Hour. Mhm. Und die flog wieder sehr Malizia-mäßig, weißt du, so Schwänzchen das Wasserköpfchen in die Höhe. Also nicht ausbalanciert, das kennt man von Malizien, dass die immer so mit dem Bug relativ weit oben war.
Hm.
Und ich finde, die neue Malizia, was ich so gesehen habe, lag die relativ schön gerade auf dem Wasser, ne, beim Vollen, oder? Also, wie hast du das gesehen?
Ja, also ich habe erstmal gesehen, das ist natürlich auch schnell verbreitet worden und das ist ein sehr, sehr professionelles PR-Team, was auch bei Malizia arbeitet. Und es sind natürlich schöne Aufnahmen, wenn man das Boot fliegen sieht halt, ne? Und das ist,
ja, klar,
ist natürlich auch, verstehe ich auch, dass man das auch feiert und also das sieht auch ästhetisch aus. Aber ehrlich gesagt, ich meine, es gibt noch ein langes Video dazu und der Tag des ersten Fluges und dann wird gefeiert und mit Sekt angestoßen. Ich glaube, das ist auch eher zu verstehen, wie, weiß ich nicht, wenn man ein Haus baut und dann, wann feiert man denn, wenn die letzte Tür eingesetzt wird oder... Keine Ahnung. Jedenfalls gibt es ja da so Meilensteine und jetzt das ist natürlich in so einem ganzen Prozess, der ja jetzt lange gedauert hat, ist das natürlich dann auch, ja, ich glaube, ein Grund zu feiern, dass man dann sagt, okay, jetzt sind wir wirklich weiter. Allerdings wurde das dann teilweise so ein bisschen verkauft als so ein Riesenerfolg, dass sie jetzt schon am zweiten oder am dritten Tag fliegen und das fliegt so stabil und das fand ich jetzt ein bisschen too much, weil ich glaube, die Tatsache, dass das jetzt im Grunde, also sie haben ja das Boot ins Wasser gesetzt und glaube ich, dann sind sie erst bei wenig Wind, so bei 7 Knoten, erstmal alle Segel hochgezogen und haben geguckt, wie das alles so fährt. Und am nächsten Tag sind sie dann auch geflogen. Ich habe dann nachher gelesen, ich glaube bei 12 Knoten, sagt man sonst, ist so, ab 14 Knoten wird abgehoben. Also es heißt schon mal, alles deutet darauf hin, dass es eine Rakete ist. Ich finde, das kann man überhaupt noch nicht sagen. Also die Sequenzen, die wir da sehen, sind natürlich immer dann die, wenn die im stabilen Flug sind. Und dass es jetzt nach 2 Tagen oder nach dem ersten Tag Segeln, sag ich mal, auf dem Wasser mit Segeln dann sofort geflogen wird, das... Ja, es hat natürlich auch damit zu tun, dass perfekte Bedingungen waren, ganz wenig Wellengang und genauso an dem Limit, wo man gerade eben so fliegt, wenn das jetzt da gehackt hätte und dann hätte man die noch nicht unter vollen Druck gesetzt, dann müsste erstmal die Sensoren irgendwie gucken, ob da nicht sofort irgendwas auffällt, da geht man eigentlich vorsichtig ran. Insofern war es natürlich ein bisschen Glück, dass dann auch die perfekten Bedingungen herrschten. Ist aber eigentlich auch irrelevant. Also eigentlich sehen oder was draus lesen, ob das Schiff jetzt nun wirklich schnell ist, das wissen natürlich, weiß natürlich schon Malizia, weil die haben natürlich Daten, die haben ja die Velocity Prediction Programm, das Computer spuckt aus, wie schnell das Ding eigentlich sein soll, bei den bestimmten Bedingungen, Windbedingungen, und dann sehen die, das hat jetzt die Targets erreicht oder halt nicht, das wird nicht kommuniziert, ist ja auch völlig, völlig klar. Aber ich fand es cool, das Schiff jetzt fliegen zu sehen. Und diese, ja, was ich weiß, was du meinst, ich habe nachher dann in dem Video sieht man nämlich dann auch bei der neuen Malizia, das Foto ist natürlich nicht irgendwie jetzt verbreitet worden, wo genau eben der Bug so krass rauskommt. Und das Heck im Grunde noch im Wasser so klebt, das sieht immer spektakulär leer aus, ist aber sehr, sehr langsam, also im Vergleich.
Ja, ist es. Das war ja auch das Problem meines Erachtens von Malizia 3, dass die.
Ja, richtig. Aber man weiß es eben, aber natürlich hat Malizia 3 auch ganz normal geflogen. Die sind ja nicht immer nur so geflogen. Wir kennen aber einige.
Ja, Videos. Und man kennt die, kannst du dich noch erinnern an The Ocean Race, wo dann immer diese tollen Drohnenaufnahmen von Oriol waren. Wo man immer dachte, boah, die wie so ein Schaukelpferd geht die immer hin und her.
Ja, aber das ist dann je nach Bedingung, du weißt gar nicht, wie man müsste die dann beide Boote nebeneinander in dem gleichen Umfeld dann.
Und die hatten jetzt auch keine Welle bei dem Test, das war relativ
flaches Wasser. Totales Flachwasser, also, aber ich denke schon, oder beziehungsweise sie hätten viel falsch gemacht, wenn jetzt die neue Malizia nicht viel stabiler fliegen würde und auch nicht schneller wäre. Natürlich muss das Ding schneller sein und wir wissen alle, Malizia 3 ist eben eine sehr ja, schmale Design-Ecke gebaut worden. Die sollte ja im Southern Ocean perfekt funktionieren, war wahrscheinlich dafür auch gut gebaut. Aber bei der Wohnig Globe gab es ja eben gar nicht den brutalen Wind, der für die sie eigentlich gebaut wurde. Deshalb war es auch mit so einem Grund. Aber es war einfach schon von der Strategie her ein bisschen sehr schmal gedacht, das hat Boris ja später dann auch zugegeben, und sehr risikoreich gedacht, in diese Ecke reinzubauen. Und jetzt ist das Boot, hat einen ganz anderen Anspruch. Es gibt zwei weitere Boote davon. Der Designer hat jetzt nicht für einen von den drei weiteren Auftraggeber von Louis Béard oder Thomas Rouillon jetzt nicht gesagt, ey, deine Vorlieben berücksichtige ich ganz besonders bei dem Design, sondern es soll eben overall bei einer Vendée Globe ein Siegerboot sein, und dafür musst du eigentlich mehr Allround-Möglichkeiten haben. Und das, ja, wir werden sehen.
Obwohl Boris hat das anders verkauft. Ne? Boris hat gesagt, er möchte das The Ocean Race gewinnen und bei der Vendée gut abschneiden.
Bist du sicher? Nee.
Das ja, ich. Doch.
Ich würde sagen, das
ist anders. Mal raus.
Ja, vielleicht.
Explizit gesagt, das Ocean Race will er gewinnen.
Ja, vielleicht, also in dem Sinne, ja, kann ich sogar nachvollziehen, aber bei der Ocean Race sind bis jetzt drei Boote am Start. Also das ist, und wir haben ja auch schon drüber berichtet, also das ist, da kann er natürlich gewinnen, da ist wahrscheinlich die Konkurrenz so schwach, da muss er auch gewinnen. Also ich weiß nicht, wer da jetzt alles noch melden wird, also von den Neubauten offenbar niemand. Wir haben heute, habe ich noch einen Bericht über Paul Meillard irgendwie geschrieben, dass der wieder dabei ist, aber der hat auch noch nicht die Kohle der Wölle fürs Ocean Race. Er will da zwar auch mitmachen, macht auch jetzt beim Ocean Race Atlantic mit, was jetzt bald im September startet, wo Boris ja auch mit dabei ist. Aber wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass Malizia eben bei der Route Rum mitmacht, und da gibt es tatsächlich die Konkurrenz, und bei der Vendée Globe ist natürlich auch die Konkurrenz groß. Natürlich kann er sich wünschen, die Vendée Globe zu gewinnen, und das Boot sollte, also muss in der Lage sein, dass die Vendée Globe zu gewinnen. Das kann man, glaube ich, jetzt schon mal sagen. Aber ob es dann soweit kommt, da muss man dann, da gehören noch ganz viele andere Faktoren dazu. Und eben ja, natürlich, und das ist jetzt der andere Punkt, also spannend wird es nach meiner Meinung erst, wenn es mal gegen eins der Verdier-Boote halt antritt, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, die mit völlig anders aussehen, also jedenfalls von außen mit diesem sogenannten Bassel. Sie haben so einen komischen Wulst unter dem Rumpf, und also erstaunlich nach einem, finde ich das nach wie vor faszinierend, Mikko hat es ja auch schon erklärt, dass sie in der Szene da sehr verwundert sich die Augen gerieben haben, und jetzt die Frage ist, wie können so verschiedene Designs eigentlich entstehen, und irgendeiner muss ja falsch liegen oder einer muss ganz besonders richtig gehen, als wenn
oder einer liegt richtiger, genau so.
Ja, so genau. Also oder bei bestimmten Bedingungen nur, und der eine drückt, kannst ja auch sagen, wie wir gerade schon drüber gesprochen haben, wenn Boris ein Starkwindboot gebaut hat, dann sieht dabei, also mit der vorherigen Malizia, dann sieht er bei Starkwind und großer Welle sehr gut aus, aber bei wenig Wind eben nicht. Und entweder gehst du in so eine Design-Ecke und vertraust da ein bisschen auch auf dein Glück, dass es das gibt. Oder eben du versuchst, dich breiter aufzustellen und versuchst dann mit einer allgemeinen guten Durchschnittsleistung eben dann auch so ein Gesamtevent irgendwie zu gewinnen. Aber erst dann, und das war ja die ursprüngliche Frage, kann man eigentlich sehen, wenn im Vergleich mit den anderen Booten, mit den anderen Neubau-Designs, kann man ja dann sehen, ob das ja funktioniert. Aber es sieht, ich finde es natürlich auch faszinierend aus, schon mal das neue Boot so fliegen zu sehen. Und natürlich ist es auch ein großer Moment in so einer Kampagne, wenn da alles schon mal zusammenpasst. Und der hätte ja auch, guck mal, man muss es ja auch vergleichen. Also ich finde eher, was er vielleicht feiern kann, nicht, dass er jetzt so früh schon fliegt, sondern es gibt ja schon zwei Neubauten, die im Wasser schwimmen, nämlich das Schwesterschiff von Thomas Rouillon und eben DMG Mori von dem Japaner. DMG Mori? DMG Mori, die liegt auch schon im Wasser, aber da gibt es von beiden gibt es eben keine Flugbilder, und das zeigt vielmehr eher, dass natürlich Malizia ein sehr gut funktionierendes Team ist, und da muss ja viel ineinander greifen, du musst deine To-Do-Listen haben, du musst checken, deine Checklisten ab mit den Technikern, welche Segel ziehen wir hoch.
Bei Rouillon hat es natürlich einen Grund, weil
eben
Warum soll er das Boot testen? Das fährt er eh nicht mehr, vermutlich. Das ist echt traurig.
Ja, das wissen wir nicht, aber er hat eben nicht das funktionierende Team und das hat nicht die Kohle, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, aber Malicia ist eben das funktionierende Team, insofern kann man sich da schon was drauf einbilden und bei DMG Mori, ja, wissen wir nicht, also ist, vielleicht heißt es auch nur, also es ist jetzt wirklich kein Wettbewerb, du bist im Wasser und willst jetzt als Erster fliegen, so war es ja schon, war es ja früher vielleicht mal, dass man sagt, okay, das funktioniert jetzt besonders gut, aber eigentlich sollten, sind das so Out-of-the-Box-Boote, die, wie gesagt, die Computer-Tools sind so ausgefeilt inzwischen. Du hast, da, auch für dieses Boot gibt es dann so ein, klar gibt es einen Simulator und genau, das Ding genau im Simulator, die Technik, die ist so weit fortgeschritten, dass du da, also ich glaube, also jedenfalls, gibt es da nicht mehr viel Platz für Errors. Nicht so wie früher, sagen wir mal so. Natürlich kann da auch was schief laufen, aber eigentlich muss das funktionieren. Und
ja. Ich habe irgendwo gelesen, so bei diesem, wir haben das Kampf der Systeme genannt, mit dem Bustle oder Nicht-Bustle.
Mhm.
Also diese beiden wirklich krass unterschiedlichen Konstruktionen und Designs. Mhm. Da wird dann eins wird sich durchsetzen und eins wird einer dieser Designer wird es verkacken, der andere nicht. Das
ja, wer weiß, aber
wir sind so. Überleg mal, das hängt natürlich auch immer davon, weißt du, für welche Bedingungen ist welches Boot gebaut?
Jetzt ja, ja, richtig.
Kann man ja, mittlerweile kann man ja nicht mehr sagen, bei der Vendée ist immer die und die Windrichtung. Erinnere dich an die letzte.
Genau.
Da kam jetzt Boris, wofür eigentlich Malicia 3 gebaut wurde, diese Winde im Southern Ocean, die kamen eigentlich nie so.
Nee.
So wie man es denkt. Deshalb hängt es natürlich auch immer davon ab, so welchen Wind haben sie jetzt überwiegend und welcher ist für welches Boot am besten. So.
Aber richtig.
Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist ja das, was ich eben versucht habe zu sagen, aber das Design, also die Techniker oder alle, die daran beteiligt sind, diese Formen oder diese Strategie zu entwickeln, wie das Boot nachher aussieht, die beschäftigen sich am Anfang ja mit nichts anderem als genau diesen Wetterdaten. Also die sagen auch, oh, Klimawandel und wie sieht denn, wo muss
gibt's
denn das
nicht,
Boot
jetzt nicht. Performen? Habe ich heute wieder gelesen. Es gibt kein Klima, ist nur Wetter.
Ja, genau. Aber das sagen ja auch viele, die haben, das hat sich einfach verändert und das ist, du machst erst so eine Analyse der Wetterdaten, die dann eben ja möglichst genau eintreffen sollen. Und das ist ja dann auch, wir haben ja auch schon darüber berichtet beim vergangenen Ocean Race, das sollte ja ursprünglich, also eine normale Ocean Race fährt ja nicht da lang auf dem gleichen Kurs wie die Borniglot, wie es ja jetzt schon tatsächlich da nachher der Fall war, sondern die fahren ja dann durch Mittelmeer teilweise, Asien, die Ecken. Und da hat man ja auch gesagt, als Volvo da rausging und das alles so den Bach runterging, da hat man gesagt, okay, das kann auch niemand, also dann haben sie gesagt, wir gehen auf die Imokas, aber du brauchst, um das Ocean Race zu gewinnen, brauchst du einen anderen Imoca, als um die Vendée Globe zu gewinnen, nämlich da andere Windbedingungen hat. Wir haben ja auch schon drüber, eben habe ich vor einem Jahr drüber gesprochen, wir haben ja auch Ocean Race Europe gesehen, der war das überlegene Boot bei Leichtwind mit seiner Biotherm, der hat die Ocean Race Europe gewonnen, weil das einfach auch das Flauten-Spezialisten-Boot ist und als wenn es für das Mittelmeer gemacht gewesen wäre. Also da hast du ja recht, aber im Endeffekt haben alle Designer haben die gleichen Daten oder die Wetterdaten, mit denen beschäftigt sich und die müssen eben den besten Durchschnittswert rausfinden. Deshalb wollen alle in diese Neubauten, die wollen möglichst großen Bereich abdecken und deshalb ist es komisch, dass sie jetzt so unterschiedlich aussehen. Es kann aber auch sein, dass man, was sagt man, viele Wege führen nach Rom, das ist zwei verschiedene Wege, dass die Unterschiede da eben einfach nicht so groß sind. Und es kann auch sein, dass sie, bin ich ja immer noch drauf gespannt, dass hier Jeremy Biou hat seine Charal komplett umgebaut. Das war der schnellste Imoca vergangenes Jahr bei der Transat. Und vielleicht ist der einfach schneller mit seinen Umbauten, weil er sich darauf angepasst hat jetzt irgendwie. Also das
ich habe schon gelesen irgendwo, dass dem Gemori diese Bustle, dass das jetzt die Designrevolution sei. Denke ich immer so, ja, warte mal ab, es ist neu. Also es ist
Revolution neu, ist einfach anders, ne? Genau.
Revolution ist ein sehr großes Wort. Und also es wird, sag mal, die Von die Globe nicht revolutionieren. Da gehe ich mal von aus. Vielleicht ist er ein bisschen schneller oder auch. Ich meine, es ist ja lustig, wir wissen es ja erst zur Von D, wenn alle am Start sind, weil du kannst ja auch die rote Rundung als Beispiel nehmen. So, weißt du, das ist ja, ist ja nur ein Teil des Kurses, Anhaltspunkt, genau.
Ja, und du kannst dann, ich meine, indem Gimori jetzt, was auch immer da passiert ist, klar ist da jetzt auch Nicolas Lunvin drauf, Sam Davis und welche, die wissen, wie man damit umgeht, also weil der Skipper ist sonst bisher nicht durch große Erfolge aufgefallen, aber die werden schon auch eine gewisse Qualität, also werden das rauskitzeln können, was da drin steht. Aber ich bin eher gespannt, wenn dann Sebastian Simon, also wie gesagt, der Von die Globe Dritte dabei ist, wenn Richomme kommt, ich meine für mich, wie gesagt, der Von die Globe Zweite, der absolute Favorit wird das sein, nachdem Charlie Dernan nun ja leider verstorben ist. Also ist natürlich eigentlich der nächste Richomme da oben, natürlich Sam Gutschalt auch. Und das sind ja die eigentlichen großen Favoriten, die neue Boote bekommen. Und da, wenn wir dann erst im nächsten Jahr wirklich sicher sein können, wie dann auch Boris im Vergleich performt. Aber Route Rum ist schon.
Wir können ja mal sehen, wenn die Bassel-Boote gut laufen. Dann können wir mal einen Kontakt zwischen Boris und Helge herstellen. Genau. Weil, was du dann, mit so, kann man so, kann, nee, dann kann man doch so eine Poolnudel nehmen, so als Basis, heißt du dann unter Malizia-Spachteln.
Ja,
das ist doch geil. Das ist so eine Pool, sieht doch aus wie so eine drunter geklebte Poolnudel eigentlich,
der Wassel. Eigentlich schon, genau. Und tatsächlich, ja, okay, wir sind schon ein bisschen dran gewöhnt. Ich finde das jetzt gar nicht mal so wild, weil man es eben von den America's Cup-Kappern sieht. Aber die im Unterschied, da geht es eben wirklich um Aerodynamik, weil die ja komplett fliegen. Und bei diesem Bassel ist es ein anderer Grund, der soll einfach nur wenige benetzte Fläche machen zu Beginn des Fluges. Und sind andere Geschichten. Aber man hat sich auch gedacht, oh Gott, das sieht ja hässlich aus bei den Kappern. Aber naja, es ist einfach schnell. Weil schnell ist es nachher dann auch irgendwann schick.
Liebe Hörer, bevor Carsten jetzt gleich von seiner WM spricht und ich jetzt erkläre, warum ich da einen Komplott sehe. daran denken, egal ob ihr einen Bassel habt oder keinen Bassel, immer Rettungswesten tragen.
Werbung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sekomar für die Unterstützung dieses Podcasts. Die Rettungswesten von Sekomar kennt ihr ja sicherlich alle. Ich war selbst mal in der Produktion zu Besuch und wenn man das gesehen hat, weiß man, warum die Produkte von Sekomar einen so guten Ruf haben und über einen solch hohen Qualitätsstandard verfügen. Allein zu sehen, welche Maschinen dort in der Produktion stehen, um die Westen herzustellen, zu warten, zu testen oder um zum Beispiel CO2-Patronen zu wiegen und zu kontrollieren, ist beeindruckend. Übrigens, denkt an die regelmäßige Wartung eurer Rettungswesten. Auf der Website von Sekomar, www.sekomar.com, könnt ihr nachsehen, wo es Wartungsstationen und Partner gibt. Außerdem findet ihr dort genau die Weste, die zu euch passt. Also danke an Sekomar, besucht mal die Website, wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes. Weiter geht's und Werbung Ende.
So, unser Podcast-Partner Sekomar, 100 Jahre Podcast-Partnerschaft. Nee, 100 Jahre Sekomar, nicht 100 Jahre Podcast-Partnerschaft. Da sehen wir uns. September ist eine kleine Feier da, ne? Da bist du auch. Hast du dich angemeldet schon eigentlich bei Sekomar?
Oh, noch nicht.
Ja, stimmt. Mach das mal, sonst muss ich für dich mittrinken.
Ah, hast recht.
So, erzähl. 16. Platz bei der WM. Das hört sich erstmal okay an, muss man sagen. Mhm. Also ich finde es sowieso gut bei. Wie viele Schiffe, bis zu 100 Schiffe waren am Start, ne?
Ja, knapp 100, oder also 95.
Ja, also ich finde es top. Ich finde es top.
Ja.
Aber wenn man jetzt deine technischen Probleme, die du hattest leider mit dem Boot an den ersten beiden Tagen, nicht gehabt hättest, dann wäre das richtig gut gewesen. Ne? Was hast du rausgefunden? Erzähl du einfach.
Ja.
Es gab nicht so viele Rennen. Ne? Genau. Es gab erst zwei Scheißrennen, dann zwei gute Rennen und dann gab es gar keine Rennen mehr. Sowas, ne?
Ja, fast. Ja, im Endeffekt ist es eigentlich immer ein bisschen albern, wenn man zurückguckt und sagt, oh, da gab es Probleme, wenn man so seine Serie anguckt und ah, da hätte ich noch mal, es hat eigentlich, ja, also im Endeffekt muss ich auch sagen, 16. finde ich jetzt okay, aber ich hatte mir schon irgendwie gedacht, Top 10 könnte ich angreifen und ich muss im Endeffekt sagen, ich glaube, das wäre auch machbar gewesen. Andererseits, letztes Jahr war ich
durchaus, 15. Ja.
Da waren irgendwie 160 Boote im Grunde und sagt man jetzt, okay, ein Platz verschlechtert, irgendwie doof. Aber naja,
ja, also mit einem gebrochenen Niederholer kannst du
dich. Ja, ja, genau. Das war halt der Punkt. Also man muss aber einfach auch mal sagen, okay, das war jetzt meine zweite WM und wir hatten ja 4 Rennen, die bei Bedingungen stattgefunden haben. Da bin ich einfach auch noch nicht gut genug, nicht sicher genug. Also beim ersten Rennen, da habe ich gemerkt, weiß nicht, da ist nur das Fallen von dem neuen Segel an dem neuen Mast bei diesem sehr starken Wind ein Tick weiter gerutscht. Dadurch kommt der Baum ein Tick weiter runter. Hinten hängt er auf dem Cockpit drauf und dadurch da kann ich meine Gräten, habe ich da nicht unter den Baum mehr richtig so durchquetschen können bei der Wende wie sonst. Und das, boah, weiß ich, glaube ich, habe 2 oder 3 Mal oder 4 Mal im Wind gestanden wie früher bei meinen ersten Gehversuchen. Und das hat dann zum 32. Was bin ich dann, 34. Platz geführt. Und beim zweiten Rennen ist mir dann, da war ich dann tatsächlich weiter vorne, musste so noch bei der ersten Wende Top 5 in dem Bereich gewesen. Und dann ist der Niederholer gebrochen an einem Strop von einem neuen Mast, wo ich dachte, das kann eigentlich nicht passieren. Tatsächlich ist mir schon bei den Pre-Worlds auch der Niederholer, aber das ist an einer anderen Stelle, das war wirklich an dem Mastfuß. Also Sachen, die, ja, ich habe, glaube ich, auch schon drüber geredet, da will ich gar nicht nochmal drüber reden. Das war irgendwie doof, aber klar, da bin ich eigentlich ganz stolz, dass ich ohne Niederholer diesen Parcours bei echten Überlebensbedingungen abgefahren bin und nicht gekentert bin und dann Gott sei Dank auch noch ins Ziel gefahren. Ich wollte eigentlich aufgeben, aber da sind auch nur, ja, von den 100 Schiffen irgendwie knapp, ich glaube, 40 ins Ziel gekommen, oder? Also und an den beiden Tagen sind auch insgesamt nicht mehr als die Hälfte, nee, nur knapp die Hälfte haben nur 2 Wertungen irgendwie drin. Insofern war das dann schon wieder gut. Das ist aber gar nicht jetzt irgendwie so relevant. Ich bin eigentlich, an dem nächsten Tag habe ich ja dann, also für mich immer jetzt so, wo ich so sage, Anspruch und Wirklichkeit, dann bin ich ja noch einen 9. gefahren. Das fand ich ganz gut. Da war ich auch mit 2., 3., 4. mit dabei. Das zeigt schon mal, okay, kann da auch bei Wind geradeaus mitfahren und Raumschutz, aber ja, aber bei dem letzten Rennen, an dem Tag war wieder, also nach wie vor Überlebensbedingungen, dann bin ich halt gekentert und das hat dann eigentlich die Serie versaut und da hat man, glaube ich, auch beim letzten Mal aufgehört, da habe ich dann im Schlamm gesteckt mit dem Mast und das hat dann ewig gedauert und war nachher ein 45. und also ja, da war, eigentlich war ich schon durch mit der WM, aber dann ist der nächste Tag, da hatten wir eigentlich aufgehört, da war so, wie ich es mir vorgestellt hatte, knapp, also gute Bedingungen, knapp über 10 Knoten am ersten Tag, beim ersten Rennen und also kontrollierte sportliche Bedingungen, wo man auch schon, also bei 10 Knoten sieht man immer, kann man die Pumpflagge ziehen und dann ist das echt harter Sport, also Raumschutz kannst du dann ziehen und rollen und rocken, was ist und dann sind. Und dann, ja, bin ich eben im ersten Rennen 5. geworden und dann im zweiten Rennen danach. Das war ein bisschen mühsam, weil dann haben sie nämlich, das war genau auf der Kippe bei 10 Knoten und da haben sie die Pumpflagge nicht gesetzt. Das heißt, man musste eben auf diesen Raumschiff wirklich mit Jury und musste gucken, dass man eben nicht pumpt. Und ja, wen hat es natürlich wieder als einzigen von dem ganzen Feld erwischt. Also ich musste dann 2 Strafpringel drehen. Ja, wahrscheinlich verdient. Ich habe mir nachher gehört, wegen Body Rockings. Ich habe jetzt kein Video davon. Ich habe dem Chiri nachher interessiert gefragt, so, was habe ich denn gemacht? Und, ja, Body Rocking. Und habe ich gesagt, ja, okay, verstehe ich. Und habe nachher, ja, habe ich aber nicht. Nein, war nur aus Spaß. Aber im Endeffekt kannst du das nicht. Wahrscheinlich hat man da eben Zucker drin. Also mir war das nicht klar. Jedenfalls bin ich dann 9. geworden. Es war trotzdem, hat das Spaß gemacht, ein kontrolliertes Rennen. Und da. Ja, da hätt's jetzt, da war ich dann irgendwie 16. insgesamt. Da dachte ich, oh, das geht ja doch nochmal nach vorne, vielleicht unter die Top 10. Da war nicht mehr so der Abstand. Und dann war es natürlich eigentlich ein bisschen traurig, weil dann haben wir ja komplette 2 Tage ersten Tag sind wir gar nicht aufs Wasser. Und am zweiten Tag, es sollten ja insgesamt 10 Rennen statt nur 6 stattfinden. Zweiten Tag haben sie wirklich, es gibt dann immer so ein Time Limit, 15 Uhr war das. Und dann haben wir 4 oder 5 Stunden auf dem Wasser gewartet draußen. Und ja, da hat der Wind auch hin und her gedreht, war schwierig, aber dann hat er wirklich, dann war eigentlich Wind und ich glaube so eine halbe Stunde vor dem Ablauf des Zeitlimits haben sie dann sind sie gestartet, aber es war eigentlich klar. Also es gibt, fast jeder Start hat vorher immer einen Sammelrückruf gemacht, dann musst du wieder warten und dann wird die schwarze Flagge hochgezogen. Das heißt dann immer schon, ist ein Startverschärfer. Und wenn du bei der ersten Minute vor dem Start über der Linie bist, dann wirst du automatisch disqualifiziert. Und wenn die Flagge, schwarze Flagge hängt, dann halten sich Leute mehr zurück. Also man hätte eigentlich angesichts des Zeitlimits schon sagen können, wow, lass doch mal die Flagge sofort ziehen, dann hätten wir wenigstens noch ein Rennen fahren können. War da nicht der Fall. Dann gab es einen Sammelrückruf und dann wurde die Regatta abgeschossen. Und wirklich,
Ja,
ich
ich habe
sag,
eine Theorie. Ich habe eine Theorie.
ja, die kommen, aber die sind wirklich jetzt
Ja.
15 Uhr. Wir sind alle reingeschickt worden, kam dann wunderschöner Wind aus Nord, aber okay, das kennen jetzt viele Segler immer
Stützt
damit.
meine Theorie.
Ja, mach, wie ist deine
Ja,
Theorie?
ganz nur, das kann man mit ein paar Fragen beantworten. Du hast aufgeholt am dritten Tag, ne? Nein,
Ja.
in Rennen 5 und 6, ne? Und zwar
Ja, der.
erheblich.
Ja.
Bei leichtem Wind. Es waren leichte Winde weiterhin angesagt, ne? Wer hat gewonnen? Der Holländer.
Ja.
Pim Vogt. Wo
Ja.
war das Rennen? In Holland.
In
Was
Holland.
ist einen Tag vorher passiert?
Ja, WM.
Trump hat Infantino
Trump.
angerufen.
Ja.
Das hat Schule gemacht,
Ja, du
Carsten.
hast
Die
recht,
haben einfach, da
wahrscheinlich.
hat der holländische, gibt es einen holländischen Präsidenten? Ich weiß nicht, wer ist denn der
Der
holländische?
König, wahrscheinlich der König
Der
himself.
König.
Ja.
Der König hat angerufen und hat gesagt, lass die nicht starten, weil der
Ja.
Kämmling gewinnt
Ja.
sonst. Und vielleicht war der König auch, wenn der jetzt nicht im Hermelin-Mantel rumrennt, erkennt ihn ja keiner.
Stimmt.
Und du wunderst dich noch, warum
Ja.
dein Niederholer gebrochen
Ja,
ist, Carsten.
das hat also, ja, genau. Nee, aber du,
Ne?
da, da sind
Make
ganz andere vorne gefunden. Aber
the
vielleicht.
Netherlands great again, sage ich
Genau.
mal. Weißt
Aber der zudem, also Pim ist wirklich, ich meine, ich habe mich ja so ein bisschen angegangen, das ist ja der, ich hatte nochmal
Das ist
geschrieben, der
krass, wenn
Welt.
man die Ergebnisse sieht von dem,
Ja,
das ist echt
der hat die
krass.
Serie 1, 2, 2,
Wahnsinn.
1, 1, 4
Wahnsinn.
gefahren. Aber ich würde sagen, mit Ansagen, wie gesagt, ist er fast gleichzeitig mit mir in die Klasse eingestiegen, ist aber eben anders als ich ein 49er Olympiateilnehmer in Tokio tatsächlich gewesen. Und war also auf dem Niveau, ist auch Profi-Coach von den 49er Frauen in Holland und hat sich da intensiv mit beschäftigt, ist für North Sails gestartet, hat noch ein zweites Segel mitentwickelt. Ich habe ja auch diesmal North Sails gesegelt, war da sehr zufrieden mit und er hat dann immer gesagt, okay, zwar weniger, wenn ziehe ich nochmal das andere hoch. Fand ich jetzt gar nicht, dass er da so viel schneller war. Aber er hat sich eben viel damit beschäftigt und hat eben, also ich habe dann sehr viel Zeit verbracht, weil ich direkt neben dem Container der Australier immer auf- und abgebaut habe und habe dann Mark Bulker ein bisschen näher kennengelernt, der schon zigmal Weltmeister war, auch Titelverteidiger war aus Australien. Und der hat aber auch eine Serie von 2, 3, 4, 4, 2, 2, also ganz, aber er kam nicht, er war auch nach wie vor noch schneller, also muss man sagen, an der Kreuz als Pim. Aber Pim ist Raumschutz und auch körperlich, da glaube ich einfach nochmal, kann mehr besser ziehen und ja, ich sag mit Ansagen das gewonnen und ich finde sehr bemerkenswert, der ist ja kurz vorher sogar nochmal bei dieser OK-Jollen-Weltmeisterschaft gestartet, wo 22 Boote irgendwie in Kopenhagen gestartet sind, da war er auch vor dem letzten Tag irgendwie Zweiter oder Dritter, hat's dann, das wundert mich, dass dann doch jemand dann auch nicht nur am Trapez hängt, sondern eben auch richtig hängen kann und er hat das wirklich gut gemacht. Und aber man muss auch sagen, aus deutscher
Deutsche
Sicht jetzt,
generell ganz gut, genau.
genau,
Eike
also da war ich
Tjaden,
jetzt, bin da zweimal
Top,
mal reingerochen,
Vierter.
aber viel besser ist Eike eben gesegelt.
Ja.
Eike Tjaak Markensen. Ich wusste immer, schreibt das immer seinen Tjaak, seinen zweiten Namen damit rein. Eike ist Vierter geworden. Also der war richtig, ich habe nachher dann gedacht, sag mal, guck mal, das sind doch nur 5 Punkte bis zum bis zur Bronzemedaille.
Ja.
Und dann hätte man gedacht, okay, der hätte jetzt nochmal auf den letzten Tag oder noch ein Rennen gehofft oder so. Weil er ja auch wirklich keinen großartigen, fetten Streicher irgendwie drin hatte. Aber er war so sehr zufrieden, und muss man auch sagen. Der war letztes Jahr bei der WM am Gardasee, war, glaube ich, ein Platz hinter mir, also 16. glaube ich, hatte mal einen Platz. Und der ist aber allerdings schon lange länger auf diesem hohen Niveau, hat früher Laser gesegelt und auch Findingi im Kader mäßig. Und jetzt ist Mediziner, ist Orthopäde, Lubinus Klinik in Kiel und hat gar nicht so viel gesegelt, aber schon lange dabei und hat jetzt da wirklich einen ganz tollen Platz ersegelt. Und klar, es gehört ist unsere Trainingsgruppe in Kiel. Und ich muss dazu immer sagen, ich muss ja an Eike immer denken, weil er hat mich ja ein bisschen in diese Klasse geholt und wir sind ja er startet immer noch für den WVH Bremen, Wassersportverein Hemeling, für den wir ja, ich glaube, in 4 Jahre Bundesliga gesegelt und auch 2-mal Vizemeister geworden. Und Eike war mein Taktiker auf der Kreuz und hat auf dem Gennaker-Kurs den Gennaker gefahren, allein aus dem Grund, weil niemand so schnell und so gut den Gennaker und so viel Kraft auch hatte bei den Halsen, Gennaker-Halsen. Ich sag heute immer noch, wenn ich schon hin und wieder mal nochmal J70 segel, weil oft ist die Geschichte, dass man oben ein Jibe-Set fährt, Insider werden das kennen und dann bei der bei dem J70, normalerweise lässt man die Fock stehen, also rollt sie gar nicht ein, man kann die ja einrollen. Also in der Halse quasi, dass man dann die Fock stehen lässt, damit der Gennaker bei dem Jibe-Set eben nicht zwischen Vorstag und Mast klemmt. Mit Eike haben wir das immer trotzdem mit eingerollter Fock gefahren, weil den immer so schnell rübergezogen hat, dass das gar nicht passierte. Also einfach viel schneller und dadurch füllt sich natürlich das Segel auch besser. Also dieses Manöver nenne ich immer so ein bisschen Eike-Manöver und also soll eigentlich nur heißen, der ist wirklich toll gesegelt da. Ich gönne es ihm sehr und man muss dazu sagen, ja, auch Max Billerbeck, der eigentlich, der auch schon Weltmeister war, der zum Schluss nachher dann seine Bedingungen gefunden, ne? Ist Sechster geworden, hat das letzte Rennen gewonnen. Bei weniger Wind.
Jan von der Bank auch, 14.
Richtig. Ja, unser Podcast-Partner. Ne? Genau. Jan war auch, glaube ich, war sehr zufrieden. Er hat immer mit mir aufgehört. Der hat ja gesagt, ich will nochmal Contender sehen, um meine alten Freunde zu treffen. Der war ja jetzt länger raus. Toll. Hat so ein kleines Comeback da gefeiert und war wirklich abends mit den Engländern unterwegs, mit den Australiern. Der hat das wirklich genossen. Das hat so einen Spaß gemacht. Wir haben in Autos da auch nebeneinander gestanden. Das merkte man, hatte so gar nicht sich so richtig was vorgenommen, aber merkte schon bei Wind, der hat eine ganz stabile Serie gesegelt, alles so um die 15 rum und ist dadurch einfach sehr, hat glaube ich viel Spaß gehabt, was er gesagt hat und hat genau das erreicht, was er so wollte, nämlich eben einfach eine tolle Woche erlebt mit Freunden und dem war dann auch gar nicht so wichtig, dass zum Schluss nicht mehr gesegelt wurde. Also das ist ja auch viel Faszination von so einer alteingeschworenen Klasse, was viele Leute da einfach sich wieder treffen, dann auch oft ja dann einmal im Jahr. Wie gesagt, die Australier kommen ja auch nicht jedes Mal rüber. Und nächste WM soll tatsächlich in Adelaide sein, im Januar.
Schaffst du hin, ne?
Nee, das werde ich wahrscheinlich auslassen. Die haben mich zwar bekniet und jetzt höre ich schon, ja, ich werde schon wieder abgestreckt, wenn du da Container.
Liebe Hörer, schließt Mitgliedschaften bei Segelroboter ab.
Ja, immer so. Kohle ist das so eine, aber ich glaube, also wenn ich das schon wieder gesehen habe, die mussten, ja, auch diesen, ja genau, diesen, ich habe ja so schon ein Thema, mein Boot da, dass da nichts bricht und bis man das alles so zusammen hat, weil ich da wieder gebastelt habe. Aber jetzt so einen Container wieder zu verpacken und da müssen, ich weiß nicht, wie viele Boote die da drin hatten, ich glaube 6 Boote und wie lange die da nein, wahrscheinlich ist das falsch, das geht vielleicht auch viel schneller, als ich denke, aber ich habe jetzt tatsächlich erstmal, ich habe gesagt, hier die Nummer lasse ich aus. Nächstes Jahr ist, glaube ich, eine Euro in der Bretagne. Das ist, dann sind dann die vielen Europäer, fahren dann da meistens mehr hin. Und ist aber toll. Also kann man
besichtigen. Habe ich ja im August, im Januar schon ein neues Boot, dann segle ich dich runter. Ich suche hier
ein neues Boot. Ja, eben. Das hast du hast
ja, komm, das jetzt ich, tatsächlich. Weißt du, wir haben gar nicht über diese Yachtbrände gesprochen. Das ja. nehme ich nur ganz kurz mit rein, weil das ja. so lustig ist.
Genau.
Nicht, kann man ja bei Segelbordern nachlesen.
Ja.
Nee, sonst gehen wir bei 3 Stunden raus. Nee,
lustig
ich habe ja. Nee, sonst gehen wir hier bei 3 Stunden raus.
Ach so.
Habe ich Sorry. Gesagt, wenn wir das doch. Nee, was lustig ist, dass ich im Moment damit so viel. Also, dass ich oft an Yachtbrände denke, weil ich drüber geschrieben habe und das wiedererkenne, worüber ich eigentlich geschrieben habe, so was ich da recherchiert habe. Naja, ich habe mit Gisela ist ganz einfach. Ich hätte jetzt noch zu tun damit. Ich müsste auch noch mal Geld reinstecken damit, bis sie läuft. Und dann habe ich die Aussicht, manchmal brauchen wir ja ein bisschen, um diese Erkenntnis. Ich habe sie letztes Jahr schon mal reingesetzt und gesagt, nee, komm, ich fahre die noch einmal auf der Schlei und sowas und guck mal, wie lange man nur auf der Schlei. Ich sehe jetzt immer, ich bin ja im Verein da, diese Chatgruppe, wie oft ist da, es gibt zwar keinen Klimawandel, wie man oft liest, aber es ist halt schon mit diesen Unwettern, wird halt schon mehr. Gisela lenzt nicht. Gisela hat ein Cockpitzelt, wenn da richtig Druck drauf steht, läuft das Cockpit voll. Das heißt, ich muss dann dahin. Und ich kriege, das heißt, ich muss dann dahin, habe ich im Moment eh immer mit Schleswig, ich muss dann dahin. Das Ding ist, diese Schleswig, diese Pendelei, immer 1 Stunde, das ist halt ganz schön nervig, wenn du lackieren willst, fährst du hin, machst eine Schicht, fährst wieder nach Hause. Ich habe für den Mast, 30 Stunden im Auto gesessen. Das ist total irre. Also ich habe genauso lange im Auto
gesessen. Stimmt, das ist so ein Holzmaß und den musstest du dann immer nochmal.
Ja, letztes Jahr habe ich den dann neu gemacht. Das ist völlig irre. Und, und dann habe ich zu Anja gesagt, weißt du, die Aussicht ist, dieses ganzen, das alles fertig zu machen und dann immer nach Schleswig zu müssen, wenn es mal irgendwie wieder so ein Unwetter gab, damit diese Karre nicht absäuft und ich dann mal nachgucke. Kannst ja nicht, also da ist natürlich, die Leinen werden da kontrolliert, aber kannst ja nicht immer einen auf ein Boot schicken und sagen, kannst du mal lenzen? Weil das kenne ich aus Brandenburg, war das auch, wenn das richtig geschüttet hat, dann bin ich da hingefahren, habe erstmal 5 Eimer rausgenommen. Und da sind keine Wellen und wenn da Wellen reinlaufen und das Boot läuft voll, dann wird das auch schnell mal kritisch, wenn das schwerer wird, ne? Weil das hat ja kaum Freibord.
Ja.
Das, und dann die Aussicht, dass ich diesen ganzen Aufwand betreibe, um auf der Schlei hin und zurück zu fahren. Da habe ich jetzt irgendwie, und ich habe so viel zu tun gerade, dass ich mit Anja gesprochen habe, wir verkaufen die Karre und die ist jetzt auch fix. Es kostet auch nicht viel. Ich habe sie, wer einen wunderschönen Jollenkreuzer kaufen will, mit ein bisschen Arbeit noch, aber wirklich wenig Arbeit. 1.500 Euro ist bei eBay zu sehen. Es gibt aber schon ganz viele Interessenten. Und parallel gucke ich nach Booten. Und das ist, also ich meine, Boote, wenn ich mir vor 10 Jahren gesagt, ich kaufe mir jetzt irgendwie, ich suche ja so fast nicht 24 Fuß, 25 Fuß, 26 ist die Größe. 26 Max, mehr will ich nicht. Da kriege ich das Budget, was ich vor 10 Jahren hätte einplanen müssen, da kriege ich jetzt 4 Boote für. Es ist wirklich, es ist unfassbar, was du für Boote für also da, ich habe schon gedacht, oh, 1,5 für Gisela ist echt teuer. Aber es ist natürlich ein schöner Klassiker. Nur man muss sagen, das ist der Wahnsinn, was für gepflegte Karren auf dem Markt sind. Aber jetzt komme ich nur ganz kurz zu den Yachtbrennen. Ich habe mich damit beschäftigt, wir hatten vor kurzem ein Videomeeting mit jemandem, die sich damit sehr gut auskennen und die nickten sehr zustimmend, als sie gesagt hat, das nimmt irgendwie zu. Ne? Das wird natürlich immer mehr. Und das siehst du, und ich habe darüber geschrieben, kann man sich bei Segelreporter durchlesen, ich glaube in der vergangenen Woche. Nachdem wieder in Kroatien so ein Boot abgefackelt ist, es war ein Cut. Es gibt verschiedene Gründe. Manchmal geht einfach ein E-Scooter hoch oder ein Handy oder irgendwas. Oft ist Lithium im Spiel. Diese Akkus, also zum Beispiel, es gibt ja einen Grund, warum du, also ich meine, ich habe hier auch ganz viel. Wir haben E-Bikes und sowas, wir haben alle, auch Anja, in unsere E-Bikes, wenn wir diese Akkus laden hier oben, haben wir die in so Lipo-Safe-Bags. Das sind so, auch die Drohnen-Akkus lade ich auch in Lipo-Safe-Bags, weil ich keinen Bock habe, hier abzufackeln. Die Dinger können halt mal hochgehen. Und es gibt diese Taschen dafür, wo man sie rein... Ich habe auch für Gisela, und damals hatte ich mal geplant, habe ich so eine Lithium-Batterie gekauft. Die ist hier auch gelagert in so einer feuerfesten Tasche, weil die Dinger können hochgehen. Ist relativ selten, passiert aber. Also gibt halt Yachtbrände, weil denen einfach in der Bugskiste, weißt du, dann haben die einen E-Scooter, haben den auf 100% geladen, haben den da über Winter drin liegen lassen und dann fahren sie im Sommer. Dann ist dieser Akku so gestresst, du sollst ja nicht immer so lange lagern mit 100%. Also wenn, dann sollst du auch gleich leer machen, aber so, und dann geht so ein Ding mal hoch. Und dann brennt dann fackelt die ganze Karre ab. Es hat aber dann noch einen zweiten Grund. Und das ist das, was ich im Moment immer sehe. Diese ganzen Boote von, weiß nicht, 80er, 70er, 90er, die waren für andere Stromlasten ausgelegt. Da ging es mal um, weiß nicht, Positionslampen, Salonbeleuchtung, vielleicht eine Kühlbox noch irgendwie, wenn sie nicht durch Gas ist, gab es ja auch oder gibt es auch. Mhm. Und dann hier noch und da noch, vielleicht für den Autopiloten so. Und wenn man sich diese, wenn so eigene ihre Schiffe verkaufen, dann machen sehr viele Fotos, was ich immer raten würde, macht viele Fotos, willst du dich viele Fotos sehen und dann stolz ihre Elektrik präsentieren, denkst du so, mein lieber Mann, also da ist wirklich aus so einem kleinen Verteiler ein Riesending geworden. Weißt du, da kommt dann alles dazu. Dann USB-Buchsen brauchen wir noch, dann haben wir jetzt irgendwie einen tollen Autopiloten, der braucht noch und dann haben wir wirst über Ladegeräte dran, Inverter noch dran und hier und noch ein Plotter und die Kühlbox, der Kompressor noch und so kommt eins zum anderen und dafür sind, und irgendwann ist sowas überlastet. Und wenn ich dann sehe, so Lüsterklemmen, die da liegen und so, Leute, guckt mal bitte.
Ja,
oder ja. Weißt du, dann hast du Kabel zusammengeschraubt und denkst du so, ist dir aufgefallen, dass die Querschnitte völlig unterschiedlich sind, dieser beiden Kabel, die du da miteinander verbunden hast? Dann machen es ja viele selber, liest man auch. Letztes Jahr habe ich die Elektrik neu gemacht. Da denke ich mal,
deshalb verkaufst du dein Boot auch, ne?
Ich habe gar keine Elektrik auf meinem Boot, das ist ja das Lustige. Ich habe ja die Lithium-Batterie nur für die, damit ich den induktiven Lader von dem Orca-Display, nee, ich schaffe sowas immer alles ab. Ja. Ich habe Akkuleuchten, wenn ich nachts unterwegs bin, die packe ich mir dran. Es ist so ein bisschen, es kann mir keiner genau sagen, ob sie zugelassen sind, aber wenn sie mir nicht zugelassen sind, ist mir das auch scheißegal. Die sind hell, die sind gut, die sind richtig. Und ja, ich schaffe immer Strom auf dem Boot, schaffe ich immer ab. Es kommt darauf an, was ich im Boot habe, aber ich werde da jetzt nicht irgendwie, ich brauche keine USB-Buchsen im Cockpit. Das brauche ich für so einen ganzen Quatsch. Also da bin ich raus. Und wenn, dann würde ich, das habe ich übrigens auf Digger auch, da habe ich ja auch Elektrik drin gehabt, die habe ich natürlich machen lassen. Also das mache ich nicht selber. Weil ich, also Ampere ist für mich ein Rotwein. Also ich weiß schon ein bisschen was und so, ich habe hier auch schon Platinen gelötet, aber das würde ich auf so einem Boot niemals machen. Also Platinen gelötet, weil ich den selbstgebauten Leuchtturm für unseren Sohn zum Blinken bringen wollte.
Immerhin. So,
aber das würde ich nicht machen. Das ist mir zu heil. Und das ist lustig, weil ich das im Moment immer sehe und denke so, und dann hatte ich auch schon gelesen, aber das war jetzt kein Boot, das ich kaufen wollte, aber das stand, ja, und neue Batterien, habe jetzt Lithium-Technik drauf und so. Und dann kommt dazu, die Lithium-Batterien, das kam so vor 10 Jahren auf ungefähr, dass die ersten Leute auf Lithium umgehen, weil natürlich super geil, weißt du, viel Kapazität, leichte Batterien, also kannst du lagern, wie du willst, super geil, ist natürlich toll, super. Nach 10 Jahren und 1000, was weiß ich, wie viele Ladezyklen und dann noch bei 100% voll im Winterlager lassen, tausch diese Dinger aus. Die gehen echt gerne hoch. Also wenn die so alt sind und dann irgendeine Zelle durchdreht, gehen die hoch. Das kann passieren. Man muss sie pflegen. Passiert nicht so oft. Es wird ja auch immer irgendwie, gibt ja immer die mehr von denen, ständig sich abbrennen E-Autos, das ist überhaupt nicht passiert, also Verbrenner brennen viel mehr, aber das ist jetzt wieder ein Thema für Kommentare. Das passiert eigentlich fast gar nicht, aber in so einem Auto ist, ich habe ja selber einen, ist auch ein Batteriemanagement drin, was sehr gut darauf abgestimmt ist und was zum Beispiel halt, wenn du bei 80% geladen bist, auch mal die Ladeleistung runterschraubt. Und du auch irgendwie mal einstellen kannst, bei 80% mache ich eh Schluss. Also das sollte man auch da nicht machen. Das ist genau wie, du sollst doch nicht in der Garage rauchen oder deinen Wagen anlassen. Das ist auch gefährlich. Wenn man sowas an Bord hat, mal kontrollieren und mal einen drauf gucken lassen, macht echt Sinn. Das wollte ich nur, also fiel mir nur ein, jetzt habe ich das Thema abgefackelt. Im wahrsten Sinne des Wortes abgefackelt.
Das stimmt.
Weil es mir einfiel, weil ich im Moment, ich habe wieder lustiger letzte Woche darüber geschrieben und seit dem Wochenende, also später habe ich angefangen, nach Booten zu gucken. Mir ist heute wieder aufgefallen, dass ich dachte, da habe ich mit 12 so eine riesen Märklin-Eisenbahn mal angefangen. bis ich weiß nicht, 15, 16 war da im Supermarkt. Der ganze Keller war voll und mit Elektrik und sogar Straßenlaternen und hoch und sogar Strommasten in den Städten und die Häuser wurden beleuchtet. Mhm. Und da ich gedacht, da war, habe ich mit 12 das bessere Verkabelt als ihr auf eurem Boden. Weißt du, du kennst das, wenn du so einen Wollknäuel aufmachst. Hinter dem Panel so Wollknäule sind.
Ja.
Und da kommt da eigentlich den Plotter hänge ich da noch dran. Das geht schon.
Ja, perfekt.
Leute, passt mit eurer Elektrik auf. Ja, ich meine, du schreibst ja auch immer, wenn in Schweden, weiß ich nicht, das fällt dir auch auf. Dass
ja, wir haben wirklich viele, man zuckt ja dann auch immer, wir wollen ja auch nicht so viele Dramen dann drauf und das,
nee,
das
wir lassen ja
nur
viel
abschreckend
aus.
Wäre. Ne? Aber es ist natürlich einen gewissen Nachrichtenwert, ist natürlich auch ein Lerneffekt, besonders wenn es in Bereichen ist, die auch nah an unserem Revier sind. Und ich war ja, glaube ich, zweimal in Schweden im Visegland, genau, und das war ja jetzt zweimal da in der Tjörn ist das, ne? Heißt die Insel so? Zwei Häfen waren da, wo man, klar, ich meine, diese Bilder sind natürlich auch schon beeindruckend, wenn du da in der Landschaft plötzlich lichterloh brennendes Schiff in einem wunderschönen Hafen irgendwie siehst.
Wahnsinn,
wie kann das denn irgendwie sein? Ja, aber es hat natürlich, klar, auch einen gewissen, ja, ich weiß nicht, ob es einen Lerneffekt hat, aber vielleicht ist das ja jetzt in dem Zusammenhang, wird man da natürlich schon mal, vielleicht mal eher mal gucken. Und jetzt, wo du das so schön erklärt hast, vielleicht dann doch auch nochmal überprüfen, seinen Wollknäuel oder
kann man die Hörer auch mal mitnehmen, so wie das bei uns so. Es ist ja, also jetzt die letzten Tage kam übrigens, habe ich immer gekriegt, man hat ja so bestimmte Suchaufträge auch so laufen und so. Es gibt ja so Tools, dass man Sachen ausgespielt kriegt, ist in Presseverteilern drin. Die letzten Tage waren, glaube ich, drei Motorboote abgefackelt.
Ja, Motorboote natürlich, da denken wir ja mal.
Motorboote machen wir natürlich nicht.
Noch
wenn die keinen Mast haben, jetzt eins war, habe ich auch einen langen Argen, weil da Segelboote daneben lagen, wurde es mir berichtet. Aber die brennen auch immer noch ab. Nee, da brennen nicht die Motoren ab, sondern auch die Elektrik ist dann.
Ja, ich denke dann immer, da ist viel mehr Elektrik dann, aber ist da eigentlich auch, wahrscheinlich eben auch nicht. Aber ich denke immer, beim Motoren, dann hast du noch vielleicht irgendwie da mit Sprit. Und aber eigentlich ist es wahrscheinlich kein großer Unterschied irgendwie, ne, wenn es nicht Edeljacht ist.
Ja. Und wir haben halt manchmal Tage, wo man, ich meine, wenn man jetzt nur auf Klicks gehen würde, es wird dann mir auch vorgeworfen, würde man sagen, hau raus. Super, drei Yachten gebrannt heute, das bringt richtig Klicks. Wir lassen das dann weg, weil dann schon.
Ja.
Guck mal, hier ist was reingekommen, nee, können wir nicht machen. Wir werden ja eine Trauerseite, wenn das.
Die Mischung muss irgendwie stimmen, genau.
Oder wie ist das für Aktenzeichen XY ungelöst?
Stimmt.
Ja, nee, und das man kriegt, also es gibt viel. Also Yachtbrände finde ich auch, das ist natürlich derbe zugenommen. Und das Nicken von Experten hat es mir bestätigt, ohne dass sie mir Zahlen genannt haben. Aber die meinten auch, ja, das wird ein immer größeres Problem.
Ja.
Genau. Naja, wer die Experten sind, wird sich nur einfach nochmal rausstellen.
Stimmt.
Und ansonsten sprechen wir uns nächste Woche wieder zu einem Regatta-Spezial. Ist Mikula mit am Start? Weißt du, der ist noch in Lorient, ne? Der sitzt noch in den Hinterhöfen.
Ich glaube schon, ja. Ja. Gucken wir mal. Müssen wir mal gucken, wie er available ist.
Kann der sich in so einen Bastel reinschleusen, wenn er die am Gimori mitkriegt? Ich rufe den morgen mal an.
Du kannst schon mal diese Poolnudeln sammeln. Vielleicht werden die nochmal gebraucht.
Genau. Morgen früh fahre ich kurz mit dem Fahrrad zu Helge auf den Kaffee.
Ja.
Da werde ich in die Poolnudel, ich werde mich mal gucken, wie das mit Poolnudeln
geht. Kannst schon mal gucken. Könnte ich vielleicht
einen schönen Container
Abend, machen? Das könnte ich einen Contender machen, wenn man ein gutes
Update vielleicht. Wäre das klassenkonform?
Wahrscheinlich nicht, aber ja, wer weiß, muss ich mal raus.
Da kann doch, bist du jetzt zu Use, kannst du doch hier Fritz im März, der wird für dich irgendwo anrufen können beim Präsidenten, oder?
Genau.
Das wird klappen. Das kriegen wir hin. Carsten, schönen Abend.
Jo, dir auch.
Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.